WDR, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. Moment. Telefon klingelt. Wollte man eigentlich gerade aufzeichnen. Ein bisschen verspätet auch. Ich sag nicht, wer sich verspätet hat, aber einer hat sich verspätet. Telefon. Was für eine Vorwahl. Detroit. Ich weiß, wer es ist, glaube ich. Fetzer? Steve Eisenman, my friend. Stevie Y, how are you doing? Who? Schwickerath in Böhm. No. I can't deal those guys. No way. But Schwickerath, yeah, you know, Schwickerath, he's a constant deliverer. And Böhm, I know he isn't here for us every night, but when he's here, he's on top of his game every night. I can't deal you those guys, Stevie. No, Stevie, I can't. For cider. Schwickerath in Böhm for cider. No, I can't do that. Listen to me. I tell you how valuable these guys are. If you'd say, hypothetically, McDavid, Dreisaitl, let's say Hedman, Vasilevsky for Schwickerath and Böhm, I would say, put the Ekmeyer Pappy on top and I'll think about it. No, Steven, no, I won't do it. No, I need those guys. Okay, take care. Say hello to Mo. Okay, yeah, bye, Stevie. Ciao. Bye. Keine Trades bei uns? Nein, der Whistle Hockey Roundtable, der bleibt natürlich komplett. Der Roundtable mit Bernd Schwickerath, Constant Deliverer.
Guten Tag.
Servus.
Guten Tag. Ich bin schwer beeindruckt.
Und Sebastian Böhm, always at the top of his game, when he's here. Grüß dich.
Chapeau. Ich hätte aber trotzdem gesagt, a bag of pucks for Böhm, of course. Immediately.
Bag of pucks for Böhm. Okay, Trade Deadline. Wir haben nicht so viel Zeit, aber wir hauen das jetzt einfach schnell runter. Wir wollten natürlich schon ein bisschen über die Trade Deadline sprechen, die ja jetzt immer noch nicht ganz vorbei ist, oder? Es gibt immer noch so ein paar Pending Trades und noch nicht ganz klar, haut es jetzt hin oder so. Also vielleicht dann doch Böhm noch nach Detroit für Cider und a Bag of Packs. Schauen wir mal.
Ich glaube, Jarmo Kekkolainen wartet immer noch. Da kommt noch was. Ich glaube, da kommt noch was.
Ja, aber es gibt ein paar Trades, die eben durch sind, aber ich würde tatsächlich erstmal so beginnen mit dir. Es ist ja immer so, also dass, wenn man Eishockey anderen erklärt, auch die NHL, dann finde ich, ist es immer so, ja, Faszination, Trade Deadline. Und irgendwie fiebern wir alle so ein bisschen drauf hin und sagen, ja, da passieren dann die großen Trades und alle an dem Tag. Und ich finde jetzt auch, wir haben die letzten Jahre auch schon drüber gesprochen. Ich meine, letztes Jahr war es ja so, dass eigentlich alle Trades schon vorher irgendwie dann bekannt gegeben wurden, genauso wie irgendwie alle Picks der Seattle Kraken dann bekannt geworden sind vorher schon. Also ich weiß nicht, was ist der Grund dafür, dass es irgendwie diese Deadline und dann auch diese Show, die es am Ende gibt, einfach ihren, ich finde, so ein bisschen den Reiz verloren hat. Ich weiß nicht, wenn ihr es anders seht, könnt ihr es gerne sagen, aber ich finde dieses so, das ist die Deadline und wir haben hier die Fernsehsendung und sagen euch genau, was passiert und alle schauen immer aufs Handy und oh, da kommt ein Trade rein, ja, und oder doch nicht. Und dann während der Sendung noch schnell, oh, ich muss schnell telefonieren, was halt ganz geil ist, aber irgendwie hat das so, ja, ist es nicht mehr so, oder?
Also ich finde, du musst das schon von Seattle trennen, weil bei Seattle wäre ja die Situation eine andere gewesen. Da hättest du quasi innerhalb von einer Stunde oder von 20 Minuten, wie auch immer, einen kompletten Kader vorgestellt bekommen. Und wenn das dann tröpfchenweise in den Tagen vorher schon alles rauskommt, ist es natürlich ein bisschen langweilig, aber eine Trade-Deadline zieht sich ja eh über Tage hin. Und ob das dann jetzt im Fernsehen verkündet wird, vom Verein selbst oder von irgendeinem Insider auf Twitter, ist mir eigentlich völlig egal. Hauptsache, das kommt halt auch konstant alle halbe Stunde irgendein neuer Trade rein.
Ich habe ohnehin nur noch eine Quelle jetzt und die heißt Kevin Weeks. Also das fand ich sehr, sehr, sehr unterhaltsam, wie er irgendwie im Barbershop auf dem Stuhl saß und irgendwo in einem Aufzug und in irgendeinem Lager oder sonst irgendwie. Und man muss ihm aber irgendwie nochmal beibringen, wie er sein Handy halten soll. Also irgendwie, weil man sieht ihn immer bloß so von der Nase aufwärts und dann haut er die Dinger dann immer raus. Das fand ich sehr unterhaltsam. Und dann ist es natürlich immer eine Frage der Perspektive. Also erstens, gab es schon langweiligere Trade-Deadlines, ja, also auch in den Jahren davor. Also ich finde, das zieht wieder ein bisschen mehr an, da passiert wieder ein bisschen mehr. Dafür, dass ja eigentlich überhaupt nichts geht und das Cap so schlimm ist und alle eigentlich keine Chance haben, irgendeinen Deal zu machen, passiert dann doch immer relativ viel. Und bei mir ist es halt einfach so, und den Tipp habe ich ja schon mehrmals gegeben und den kann ich auch den Leuten nur geben, wenn ihr eine eigene Fantasy-Liga habt, dann ist Trade-Deadline ist halt wirklich wie Weihnachten und Ostern zusammen, weil du ja auf alles immer sofort dann auch in deiner eigenen Liga reagieren musst und dann halt dann doch mal nachschaust, was Josh Manson so verdient und ob du den dann noch leisten kannst und ob das sinnvoll ist, Defensivverteidiger 4 Millionen zu geben. Also das ist dann, also für mich ist Trade-Deadline das absolut Größte. Insofern habe ich da aber auch sehr, sehr seltsamen Blick dann drauf. Also ganz anders als ihr jetzt wahrscheinlich.
Ja, anders, aber ich finde es auch großartig, vor allen Dingen halt die TSN-Sendung, wobei ich sagen muss, ich konnte die gestern nicht so richtig gucken, weil ich halt Dienst hatte, auch spät und das war dann ein bisschen blöd, aber sonst, also entweder ist lustig, weil was passiert oder ist lustig, weil sie sich darüber lustig machen, dass nichts passiert. Ne? Und ich finde die Sendung echt immer gut und mit diesen ganzen Paneln und dann die Torwart-Experten und dann kommen die Leute vor Ort in den Städten, dann halt die Klassiker der Anruf bei dem, der nicht wusste, dass er getradet wurde und sowas. Also ich finde die Sendung
immer gestern auch passiert?
Ich habe es nicht gesehen, ich glaube aber nicht, aber ich habe es schon mal gesehen, dass es passiert ist.
Aber war eine Geschichte, die ich dann über Twitter dann aufgeschnappt habe, dass Doug Wade nicht für eine Mannschaft gespielt und er ist dann zu der Mannschaft getradet worden, gegen die er gerade gespielt hat. Irgendwie während des Spiels hat er das erfahren. Ich habe es nur so überflogen, das war irgendwie so eine Geschichte, dass er also praktisch gegen den Gegner. Das war
damals Rosenheim gegen Frankfurt.
Ja, genau. Ja, das war Rosenheim gegen Frankfurt. Ja, genau. Also speziell ist es natürlich auch deswegen, und das unterscheidet es natürlich von anderen Sportarten, dass du immer diesen Spieler mit dem Vertrag einfach komplett verbandelt hast, also da eigentlich ja auch keine Möglichkeiten gibt, da rauszukommen. Klar, es gibt jetzt so ein bisschen Retained Salary und solche Späße, aber normalerweise weißt du, okay, du willst den Spieler, das heißt, du brauchst auch den Vertrag dann dazu, auch für die Laufzeit noch, oder vielleicht der Vertrag läuft aus, dann überlegst du schon, wie kannst du den länger an dich binden, und das ist schon nochmal speziell auch in der NHL und im Vergleich zu den anderen Sportarten, dass es da halt einfach, ja, einfach, wenn man jetzt nicht irgendwie solche Tricks wie LTIR und so weiter mitnimmt, dass du halt einfach da, ja, dir die Hände gebunden sind und du dann immer schachern musst, ja, wie viel passt jetzt eigentlich noch ins Cap rein und nicht so nur schauen musst, wen brauchen wir, sondern für welches Geld können wir eigentlich noch jemand holen. Und das ist dann schon nochmal sehr, sehr speziell und macht es, glaube ich, auch so kompliziert, oder? Dann wirklich gute Trades zu machen oder also wirklich das zu bekommen, was man will.
Aber das macht es ja auch spannend, weil stell euch vor, es wäre jetzt wie im europäischen Fußball, dass jetzt irgendeine Mannschaft, die eh schon oben steht, dann einfach die komplette erste Reihe von einer Mannschaft holt, die es nicht mehr schaffen kann. Das wäre doch langweilig, oder? So ist es viel besser.
Ja, das stimmt schon. Sollen wir so ein paar Gewinner und... Ja,
also, nee, sorry, aber also was ich halt ätzend finde, ist, dass wirklich diese Deals, wo jetzt dann irgendwelche Spieler, wo du dir dann denkst, wann hat der eigentlich sein Karriereende bekannt gegeben und so, wenn die halt dann noch irgendwie gedealt werden und sowas. Also Brian Little ist ja gestern über den Tisch gegangen, der einfach leider seine Karriere hat viel zu früh beenden müssen, und das ist halt einfach schade, oder dieser Dadonov-Deal, der immer noch nicht so ganz klar ist, ob der überhaupt durchgeht, so im Nachhinein. Das sind so Deals, auf die könnte ich gut verzichten, die braucht, glaube ich, auch wirklich kein Mensch, aber...
Und naja, natürlich,
aber ansonsten finde ich es gut.
Und was man natürlich nicht vergessen darf, auch diese Sachen wie, dass da irgendwelche Spieler natürlich erstmal wieder, wie zum dritten Mal in einem halben Jahr, wie aus ihrer Umgebung rausgerissen werden und nur, weil da irgendwie nochmal einer $500,000 sparen will, dann einer von Arizona nach Montreal geschickt wird oder sowas. Ne? Das ist ja auch immer so, ja, das sind ja immer noch Menschen. Ne? Also.
Das ist, glaube ich, das müssen wir jedes Jahr noch anmerken hier in diesem Wohlfühl-Podcast, dass das einfach wirklich voll ätzend ist, also für manche Spieler. Und man dann immer sagt, naja, aber die verdienen ja so schweineviel Geld, ne? Da muss man, das gehört halt einfach dazu. Aber das stimmt, das ist wirklich was ich für 2 Tage komplett ausblende und mich dann einfach nur darüber freue, dass Travis Hamonic, warum auch immer, nach Ottawa gedient wurde.
Und man darf ja auch nicht vergessen, so viel Schweinegeld verdienen sie jetzt auch nicht alle, ne? Also da gibt's ja auch Leute, die eigentlich irgendwie gerade AHL spielen und da irgendwie mit $40,000 durch die Saison cruisen und dann ans andere Ende des Kontinents geschickt werden.
Ne? Ja. Schaut ihr eher auf die großen Namen und die großen Deals und auch bei den Contendern? Schaut ihr auf die nichts machen, oder schaut ihr tatsächlich auf so Geschichten? Ich weiß ja noch vor 2 Jahren, also Tampa mit dem ersten Stanley Cup, als sie sich Coleman und Goodrow geholt haben, die dann mit Yanni Gord was damals diese dritte Reihe gebildet haben, die einfach wichtiger für die Lightning, weil sie genau deshalb noch gebraucht haben, weil sie halt schon Superstars hatten, die scoren, weil sie schon Kucherov, Stamkos und Point hatten und Killorn und wie sie alle heißen, und in der Verteidigung Hetman und Co. und im Tor Wasilewski, und dann ja halt nicht nochmal einen Superstar geholt haben, sondern eben Leute, die sie brauchen, die in die Mannschaft auch reinpassen. Das beste Puzzleteil einfach. Ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man schaut, wer bringt uns noch was, also vom Spielertyp, und nicht so, ja, ein Claude Giroux ist zur Verfügung oder steht zur Verfügung, den müssen wir haben, weil es so ein guter Spieler ist. Wobei, so bei der Qualität Giroux ist es, glaube ich, dann noch so, dass man sagt, okay, der passt überall rein und der wird sich dann auch dann irgendwo anpassen. Aber bei anderen, ja, denke ich mir teilweise, okay, jetzt holen sie dann noch einen guten Spieler, die brauchen aber eigentlich was anderes.
War das jetzt eine Frage, oder?
Ja, wen meinst du? Ja. Sag mal konkret, also vielleicht können wir jetzt einfach mal auch über Spieler reden.
Ja, so langsam. Mir fällt auf, dass mit Marc-André Fleury ein guter Torwart getradet wurde, aber zum Beispiel zwei Mannschaften wie die Maple Leafs und die Oilers sich keinen Torwart geholt haben, obwohl sie einen brauchen. Das sind zwei, also vor allem Toronto, Edmonton natürlich auch mit Dreisaitl und McDavid, die sich als Contender irgendwie ja sehen müssen. In den nächsten Jahren. Mir ist wieder aufgefallen bei Tampa, dass sie Brandon Hagel geholt haben, der halt dann eben vielleicht dann tatsächlich so eine Rolle einnehmen kann wie Goodrow und Coleman in den erfolgreichen Jahren und der sicherlich, ja, wahrscheinlich wird er nicht Top 6 spielen oder wenn er Top 6 spielt, passt er vielleicht da rein, dann spielt er vielleicht doch dritte Reihe, du hast da noch ein bisschen mehr Scoring. Und mir ist halt aufgefallen, dass die Florida Panthers natürlich schon brutal fast all-in gegangen sind. Und dann schaue ich eigentlich gar nicht drauf, was die jetzt da hergegeben haben, sondern ich schaue mittlerweile einfach, was haben sie bekommen und hilft es ihnen? Weil, ja, dann immer zu schauen, ist der jetzt wirklich ein First-Round-Pick und das noch wert oder hätte er nicht mehr geben müssen?
Wir sortieren das jetzt mal
an. Ja, mach.
Wir fangen jetzt mal mit einzelnen Spielern an. Dann fangen wir mal direkt mit Florida mit Giroux an. Herr Böhm, bitte. Ihr Take zu Claude Giroux.
Zu Claude Giroux? Das wäre überhaupt nicht mein Take gewesen. Ich wollte jetzt am Anfang irgendwie, also es geht jetzt zu sehr durcheinander, aber wenn er schon mit den Verlierern dann gleich anfängt, bleiben wir
bei den Verlierern.
Ja, genau, weil du Toronto schon erwähnt hast. Ich finde, Toronto ist vor allem deswegen tatsächlich erstaunlich, weil sie ja versucht haben, was zu machen, nämlich Harri Sätteri geholt haben, was ja an sich schon auch ein geiler Move ist, ja, also womit ja auch niemand gerechnet hat, ja, dass du einfach diese Situation in der KHL dazu ausnutzt, dass du da einen dir holst, der dieses Jahr ja auch ein nicht unbedeutendes Eishockey-Turnier schon gewonnen hat als Torhüter und den holst du dir dann und dann verlierst du den gleich wieder an die Arizona Coyotes und das ist schon sehr Toronto Maple Leafs, muss ich sagen. Also weiß ich nicht, ob das jetzt so viel besser gewesen wäre, weil der muss ja über die Waiverliste dann wieder zurück in die Liga und da hat dann Arizona zugegriffen und hat sich den geholt, weshalb Toronto tatsächlich immer noch ein nicht unbeträchtliches Torhüterproblem hat und das ist vor allem deswegen so erstaunlich, weil ja im Osten eigentlich, also das ist ja mehr oder minder fixes Playoff-Teilnehmerfeld. Und die haben alle aufgerüstet, bis auf die Toronto Maple Leafs, die halt wirklich ihre größte Schwäche nicht adressiert haben, wie wir Fachbegriffler sagen. Ja. Und das finde ich schon erstaunlich. Also Toronto ist definitiv ein Verlierer für mich, dieser Trade-Deadline.
Ja, finde ich schwierig, weil, also ich gebe dir recht, sie sind für mich auch ein klarer Verlierer, was die Torhüter-Positionen angeht, weil in den letzten Wochen war es ja eine Katastrophe. Andererseits, was wäre ihnen übrig geblieben? Die einzige Chance auf dem Niveau, was zu verpflichten wäre, wahrscheinlich Fleury gewesen. Und da waren sie ja wohl sogar dran, wie man jetzt hört. Da gibt es ja auch öffentliche Debatten darüber, ob man darüber hätte reden dürfen, dass sie da dran war. Ich weiß halt nicht, was sie sonst hätten machen sollen. Klar, sie hätten vielleicht von irgendeinem Team unten ein Nummer-1-Torwart holen können, aber da hätten sie richtig abgeben müssen und das wollten sie halt nicht. Ja? Und dann blieb irgendwie nicht viel übrig. Dann haben sie, finde ich, in der Verteidigung mit Giordano noch echt was Gutes gemacht. Also klar, der ist nicht mehr so offensiv stark, wie er vielleicht mal war, aber ich finde, die Leafs brauchen ja auch nicht noch mehr Offensive, ne? Und ist trotzdem immer noch gut in der Lage, irgendwie einen Puck aus dem eigenen Drittel rauszubringen und kann Überzeit spielen und alles. Also ist schon ein guter Mann, hätte ich jetzt auch verpflichtet an deren Stelle, wenn man generell sieht, finde ich, wie die Abwehr sich von denen verbessert hat. Aber ja, du hast recht, im Tor sind sie immer noch viel zu schlecht, meiner Meinung nach, um Meister zu werden. Aber auch da sage ich, was hätten sie machen sollen?
Ja gut, aber du sagst, das wollten sie, den Preis wollten sie nicht zahlen und andere sind halt einfach bereit, diesen Preis zu zahlen, weil, also ich meine, Ben Sherrod, ja, geile Playoffs letztes Jahr, aber die wird sich noch zeigen, ob das so eine gute Verpflichtung war und ob der auch wirklich in den First-Rounder dann wert ist. Also ich meine, Florida hat halt einfach alle Picks abgegeben. Die nächsten 3 Jahre haben die keinen First-Rounder mehr.
Genau, habe ich
auch sagen, genau. Okay, ist vielleicht auch gar nicht so interessant, einen First-Rounder zu haben, wenn man halt dann eh immer ganz, ganz hinten pickt in der ersten Runde, ist auch völlig klar. Aber die sind halt all-in gegangen und die haben alles auf diese Karte gesetzt und sagen halt, okay, wir haben im Moment die Möglichkeit, das ist vielleicht das erste Jahr, wo wir wirklich absoluter Contender sind und dann haben wir 3-4 Jahre. Wir müssen es halt jedes Mal probieren. Und mir imponiert sowas. Ich mag das. Ja. Vor allem, weil Toronto hätte ja auch noch ein paar Talente gehabt, die man durchaus hätte abgeben können. Aber beides geht halt einfach nicht. Als entweder du bist Seller oder du bist Buyer. Und für mich waren sie das halt dann einfach nicht. Sie waren dann kein Buyer an dieser Deadline. Und ich mag Giordano. Und Giordano ist sicherlich auch für die Playoffs, vor allem mittlerweile fast eher defensiv, ja auch eine richtig gute Verpflichtung, einfach sehr, sehr guter Mann, der vielleicht nicht mehr das ganz hohe Tempo gehen kann und der auch nur mal 28 Minuten spielen kann, aber das muss er ja dann da auch gar nicht. Also halte ich auch für eine sehr gute Verpflichtung, aber wirklich kein Torhüter da zu holen, mit der Situation Mrazek auf die Waiverliste zu setzen, den haben sie quasi komplett verbrannt. Sie haben einen Rookie im Tor, auf den sie jetzt dann setzen müssen oder darauf, dass Campbell vielleicht doch wieder an seine alte Form anknüpft. Das ist schon sehr, also ein Spiel mit dem Feuer und da finde ich das Spiel mit dem Feuer, das Florida und die Rangers und die Boston Bruins im Osten veranstalten, finde ich dann sehr viel sympathischer.
Ja, aber also das ist ja auch dann wieder eine Strategiefrage und ich bin da eigentlich bei dir, Sebastian, dass man entweder, man macht richtig was, also es ist jetzt auch wieder für uns total leicht, das zu sagen, ja, dann holst halt einen Torwart, wenn es so viele Torhüter gäbe, dann hätte jede Mannschaft einen guten, hätte da keine Probleme, aber ja, klar, also dann zu sagen, ja, das waren es dann zu viel oder das wollte man nicht riskieren oder sonst was, dann ja, dann bist du halt vielleicht ein bisschen zu passiv. Und wenn die Mannschaft so grundsätzlich wie bei den Maple Leafs jetzt plus Giordano natürlich in den letzten Jahren genauso ausgesehen hat und es hat trotzdem was gefehlt, dann ist halt die Frage, was ist jetzt der Unterschied zu den vergangenen Jahren, dass es klappt, genauso bei den Oilers? Was ist da der Unterschied zu den vergangenen Jahren? Also die reden immer, das ist unser Fenster und das ist bei den Oilers sicherlich auch noch ein paar Jahre offen und bei den Maple Leafs, aber was ist da, ja, was hat sich da geändert zur vergangenen Saison, dass es dieses Mal besser klappen soll? Wenn die anderen sogar, die um den Stanley Cup spielen oder die es früher rausgehauen hat, wie zum Beispiel die Panthers, wenn die was machen, also wenn die noch besser werden und dann hast du da noch Tampa zum Beispiel da und Boston habt ihr angesprochen und Pittsburgh und dann reden wir bis jetzt nur über den Osten. Was natürlich schon geil ist, ist jetzt so Atlantic Division, aktuell Florida, Tampa und dann Toronto, also für die Playoffs jetzt gerade Florida nochmal besser, hatten wir dann schon die Duelle Panthers gegen Lightning, also da habe ich dann schon Bock drauf, wenn die Mannschaften noch einmal besser werden. Aber ja, es gibt sicherlich auf jeden Fall Mannschaften, die sich so positiv abgehoben haben und andere nicht. Was ist mit den Avalanche, wenn wir mal in den Westen rübergehen? Haben halt jetzt waren ja an Giroux auch interessiert, haben jetzt eher was im Sturm für die Tiefe gemacht mit Nico Sturm. Josh Manson noch geholt. Clever, weniger clever, größerer Contender jetzt dadurch geworden oder fehlt da auch noch was?
Naja, absolut größer geworden. Ja. Ich meine, Manson ist erstmal für die Abwehr sehr, sehr wichtig. Und wenn Sie vergessen dürfen, wenn Colorado eins nicht konnte in den letzten Wochen, war es Unterteilspiel. Und da haben sie Manson für geholt. Sie haben Sturm aufs Unterteil gespielt. Cogliano ist nicht so schlecht. Lehkonen, also ich glaube, im Verhältnis dazu, was da schon da war und was man irgendwie adressieren musste, welche Probleme, haben sie alles richtig gemacht. Also ich finde, Colorado ist definitiv nicht schlechter geworden.
Ja, vor allem haben die bis auf Cogliano ja, und Manson vielleicht dann auch mit Abstrichen, aber Sturm und Lehkonen sind ja auch noch Spieler für die Zukunft noch dazu. Ja. Und das ist dann natürlich schon super clever, wenn du dann halt einfach deine, wenn man davon überhaupt von Schwächen reden kann, aber die haben halt die dritte Reihe aufgewertet, haben die vierte Reihe nochmal aufgewertet, sind tiefer in der Abwehr, wo sie ja gar nicht so stark sind. Girard spielt jetzt nicht so, dass die überragende Saison, es fällt halt nicht so auf, ne, weil alle anderen halt gut funktionieren. Und ja, also es sieht sehr clever aus, was Joe Sakic da veranstaltet hat.
Also generell siehst du ja, ne? Also die machen gute Sachen, Florida macht gute Sachen, Tampa macht gute Sachen, also ich finde so Hagel, Paul und Nash jetzt auch nicht ganz so schlecht. Und
ich bin ja total froh, es gibt ja wirklich in Deutschland so zwei, drei Leute, die eher in diesem Podcast sitzen müssten als ich. Also das muss man ja mal ganz klar sagen. Es gibt ja viele Leute, die sich mit der NHL sehr, sehr gut und sehr, sehr tief aufkennen. Den Namen muss ich gar nicht aufzählen. Aber dass ich wirklich nach dem Fiasko vom letzten Jahr immer noch hier sitzen darf, weil du jetzt gerade den Namen nämlich auch erwähnt hast, als wir drüber geredet haben, was könnte denn dieser Under-the-Radar-Trade gewesen sein, der so Mannschaft richtig besser macht. Und über wen habe ich da geredet? Über Riley Nash, der dann für den Rest der Saison kein einziges Spiel mehr für die Toronto Maple Leafs gemacht hat und in den Playoffs 2, ja, gepunktet natürlich überhaupt nicht, das war auch keine große Überraschung, aber er war auch sonst überhaupt kein Faktor. Schön, dass du ihn jetzt erwähnt hast.
Ich habe ihn ja nicht erwähnt als der Mann, der 80 Tore schießt im Finale, der ist ja auch nicht nötig in Tampa, aber den nochmal so dazu zu holen, warum nicht?
Ja, also ich finde ja, wie die das einfach dann nochmal machen können. Wir erinnern uns, Coleman war in New Jersey wirklich ein Spieler, der, also so ein Late Bloomer, der dann plötzlich Tore macht, der alles kann, der, den man überall einsetzen kann. Und genauso ein Spieler holen sie jetzt mit Brandon Hagel dann einfach nochmal, zahlen auch wirklich viel für den. Aber du siehst dann halt auch einfach, das sind Spieler wie damals auch Coleman, die wollten sie halt unbedingt haben. Und davon sind sie überzeugt, dass die auch in ihre Mannschaft da reinpassen. Und das finde ich schon stark. Auch bei Nick Paul gibt es ja dann auch so, da spielt ja auch wirklich keine gute Saison in Ottawa. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, war WM-Teilnehmer letztes Jahr. Da hat er mir schon sehr gut gefallen, aber Weltmeisterschaft ist halt auch leider immer was komplett anderes als NHL. Das sieht man ja oft genug. Aber das halte ich schon wieder für sehr, sehr starke Verpflichtungen, die sie dann so ab der dritten Reihe, und da zählt es ja für die dann auch nochmal richtig gut werden. Ja,
du siehst immer mehr.
Auch wieder sehr clever.
Und du siehst immer mehr, was der Salary Cap in den letzten Jahrzehnten aus dieser Liga gemacht hat, ne? Nämlich die Top 6 sind oft zementiert bei vielen Vereinen. Die spielen da über Jahre dieselben. Und dritte, vierte Reihe wird immer wieder ausgetauscht. Sei es mit Prospect, sei es mit irgendwelchen Deadline-Deals, dass du dann nochmal so einen Erfahrenen dazu holst. Und die sind dann wahrscheinlich nach 3 Monaten auch schon wieder weg im Sommer und dann deine Top-Leute bleiben. Und immer wieder wird hinten ausgewechselt. Und Tampa macht das jetzt seit Jahren so, dass sie es irgendwie schaffen, sich immer wieder eine neue dritte oder vierte gute Reihe zusammenzustellen.
Ja, ne? Das war ja damals bei den Pittsburgh Penguins. Ja, bei den Pittsburgh Penguins, ja. Sorry für den Schlenker dann in vergangene Jahre, aber bei den Penguins war es ja ähnlich. Also da war auch klar, was die Top 6 sind so ungefähr oder was die Superstars sind. Und dann kam aber immer noch ein bisschen was dazu und was ich mal Nick Bonino oder so, und dann hat das auch funktioniert. Und du bist halt dann, also bei diesen Superstars und bei den Top 6 und Top 4 Verteidigern oder was weiß ich, bist du ja eigentlich, also die willst du meistens auch nicht abgeben, weil das halt deine besten Spieler sind. Und wenn, bist du brutal eingeschränkt, weil es halt einfach ein großer Vertrag ist und die Frage ist, ob dieser Trade überhaupt stattfinden kann. Und du hast dann wahrscheinlich auch irgendwie, wie wir, was hast du vorher gesagt, Sebastian? Du hast halt einfach Probleme, den Trigger zu pullen, ne, dazu dann auch, wenn so ein großer Trade kommt. Ne?
Und ich möchte nicht zu einer Gruppe hinzugezählt werden, die den Trigger pullen. Ja,
genau. Nee, so aber haben wir normalerweise auch ein Mindset.
Genau. Na, aber und dann ist es ja logisch, wo kannst du noch gestalten? Nämlich außenrum. Und wer das am besten macht, der hat so, der war dann erfolgreich um die Trade-Deadline rum.
Ja, aber oder? Um nochmal kurz auf Toronto zurückzukommen. Ja. Ihr sagt ja, die hätten was machen sollen, auch was Größeres. Und das ist ja eben nicht nur, wie Sebastian gerade sagte, dass man da irgendwie sagen würde, gut, die hätten vielleicht einen besseren Prospect abgeben müssen, weil dann wären sie ja trotzdem an der Gehaltsobergrenze gewesen. Dann hätten sie ja eigentlich, um richtig guten Starting-Goalie von irgendeiner Mannschaft zu holen, hätten sie auch was extrem Gutes abgeben müssen. Wie hättet ihr es denn jetzt mal zum Beispiel gefunden, wenn die einfach William Nylander abgeben und dafür sich einen Top-Torwart holen? Dann wären erstens 6 Millionen frei oder fast 7. Und du kriegst halt für so einen guten Mann auch einen extrem guten Gegenwert als Torwart. Also wäre das für euch eine Möglichkeit gewesen zu sagen, wir geben einen unserer besten Stürmer ab, weil wir noch sehr viele andere gute Stürmer haben, um halt unsere schwächste Position extrem aufzuwerten.
Sowas würde ich, fände ich als Armchair-GM, fände ich sowas sensationell. Wenn du sagst, du haust da wirklich einen, der wirklich richtig was kann, den gibst du ab und dann holst du dir den Torwart nur, wenn das halt natürlich, das macht halt auch kein GM, weil wenn das schief geht, dann kriegst du so, dann bist du deinen Job los. Ja, also wenn du jetzt irgendwie Flurry holst für Nylander oder so, jetzt mal total hypothetisch, und das haut nicht hin und Flurry spielt halt dann schlechte Playoffs, was ja in seiner Karriere auch schon mal passiert ist, dass er mal schlechtere Phasen hatte, dann kriegst du es halt um die Ohren gehauen. Und das ist halt das Problem. Da ist halt die Hemmschwelle so hoch, wenn es um einen großen Vertrag geht. Aber du kannst ja doch nicht sagen, ja, jetzt gebe ich euch da mal Liljegren und dann lege ich noch Simmons drauf und Spezza und ja, jetzt will ich einen Top-Torwart. Das haut halt einfach nicht hin. Also du musst dann halt auch in die Fetten gehen. Und
die wären zu Winnipeg gegangen, hätten gesagt Hellebuck her gegen Nylander. Hätte Winnipeg das gemacht, weiß man nicht, aber...
Ja, nein, so ein Hellebuck, das ist eine, also so ein Goalie gibst du, glaube ich, gar nicht her einfach. Aber irgendwie so zum Beispiel Florida schmackhaft machen, hey, gibt uns Bobrovsky, habt ihr noch Spencer Knight und wartet noch 1-2 Jahre und der entwickelt sich irgendwie so in die Richtung? Na, weiß ich nicht. Es ist alles sehr, sehr hypothetisch. Aber trotzdem ist es doch so, wann sind die Maple Leafs so verzweifelt oder auch die Oilers, dass sie sowas eben auch mal machen? Also sagen die einfach, ja, jetzt wir haben unsere Topstars zusammen und dann müssen wir außenrum bauen und wir müssen geduldig sein, was ja auch eine Strategie ist, die bei anderen schon funktioniert hat. Oder sagen die, nee, da muss jetzt irgendwie der fette Trade her, der halt wirklich dann Boom or Bust ist, entweder das funktioniert voll oder es geht halt gar nicht auf. Spannende Frage, man kann es nicht beantworten, man muss bloß warten, was sie die nächsten Jahre machen, aber der fette Trade war halt da jeweils noch nicht dabei.
Stimmt, diesen Trade gab es gar nicht, ne? Also ja. Wo, ich meine, es gab nur halt für Futures und Prospects und sowas, aber wo auf beiden Seiten wüsste ich jetzt keinen, hätte ich jetzt keinen parat, der so wirklich war. Wir haben ganz oft über Flurry schon erwähnt, wo spielt er nächstes oder wo spielt er jetzt? Oder Schalke. Wo hat er schon gespielt? Schalke, ja, genau. Richtig.
Wo er schon gespielt hat.
Ja, komisch irgendwie, oder? Weil einerseits, ja, es ist natürlich schon ein anderes Niveau als Chicago, die ich Katastrophensaison spielen, also erwartbar auch Katastrophensaison. Und irgendwie ist Minnesota natürlich auch ein Kandidat, gerade wenn sie einen guten Torwart haben. Das hat man diese Saison ja auch gesehen, dass die, wenn sie einen guten Torwart hatten, auch wirklich immer einen Lauf hatten. Aber das ist ja auch keine Mannschaft, die ich jetzt ins ganz obere Regal packen würde. Ich finde es irgendwie komisch. Andererseits, ich habe gestern, das hatte ich ja noch auf TSN gesehen, das Interview mit Fleury. Und er hat natürlich auch gesagt, dass auch eine private Entscheidung ist. Minnesota ist jetzt nicht so weit weg von Chicago. Dann ist er noch ein bisschen näher an der Familie dran, die jetzt eh schon zweimal umziehen musste in den letzten Jahren. Und das hängt natürlich auch damit zusammen. Wahrscheinlich war es dann für ihn auch so die beste Option, um das Familiäre mit dem Sportlichen zu verbinden. Trotzdem, ach, wäre da nicht was anderes möglich gewesen für ihn? Also hätte man das nicht irgendwie mit Toronto hinkriegen können? Ich weiß es nicht.
Na, ich finde es halt aus Sicht von Minnesota interessant, weil da gilt ja als der oder galt der als Zukunftstorwart dieser Kekkonen, aber offenbar nur immer von außen beobachtet, weil der spielt erstaunlich wenig und man hat ihm auch offenbar wenig zugetraut und naja, und jetzt wie viel man wirklich von ihm hielt, hat man jetzt dann auch gesehen. Er spielt jetzt halt jetzt in San Jose künftig und ich glaube schon, dass es also aus Sicht von Bill Guerin war es schon eine sehr gute Entscheidung, da Fleury davon zu überzeugen, dass er dahin geht, weil du jetzt da, glaube ich, alle Optionen halt hast für die Playoffs. Wenn Talbot gut drauf ist und wenn der heiß ist, dann hat man gesehen, dass er sie tragen kann. Und wenn das halt nicht so ist, hast du einen Torhüter, der über ja, fast schon Jahrzehnte jetzt bewiesen hat, dass er in den Spielen, wo er da sein muss, oftmals, nicht immer, aber oftmals da
aber
ist.
Aber überhaupt halt nicht einfach, immer, ne? Also.
Ja, aber es gibt auch genug Spiele, wo er halt für 60 Minuten halt einfach der beste Torhüter der Welt war. Und das ist natürlich für die Playoffs, wenn du da ein Backup hast. Nein, du weißt, was ich meine. Also der, der halt ein Spiel einfach spielen
ja,
kann.
Ja, schon und, klar. Aber ich finde ihn ja, ja maßlos überschätzt, aber das so.
Nee, hey, es ist ja, Fleury ist halt auch noch so everybody's darling.
Eben.
Und einer.
Und denkt an, Guerin hat mit ihm zusammen in Pittsburgh gespielt. Die kennen sich, der weiß auch, was er menschlich von dem kriegt. Das wird da auch eine Rolle
gespielt. Ja, ja. Genau, richtig. Also sicherlich keine schlechte Verpflichtung für Minnesota. Ich frage mich halt immer nur, wie all in kannst du gehen, wenn du in der ersten Runde gegen Colorado spielen musst? Da fehlt jetzt natürlich eine Mannschaft, ne? Weil da war immer noch Vegas noch mit hinten dran. Da muss man jetzt mal sehen, ob die überhaupt in die Playoffs kommen. Aber das war ja dann immer noch so, wo man dann sagt, okay, wie viel investiere ich dann da wirklich, wenn es dann in 8 Tagen vorbei ist, wie ja auch ein clevererer Eishockey-Mensch angemerkt hat vor 2 Wochen oder so.
Und Fleury und Maple Leafs nochmal ganz kurz, also der ist natürlich schon der Mega-Rental schlechthin, ne? mit 37 Jahren und eben das noch ist ein Jahr Vertrag, der Vertrag ist jetzt nicht teuer, aber ist ja auch, ja, vielleicht ist der auch einfach komplett fertig jetzt nach der Saison und hört auf oder also das ist dann wirklich nochmal für einen Run halt und wenn du richtig viel abgeben musst dafür, ja, kann ich dann auch wieder verstehen, andersrum, dass man vielleicht darüber nachdenkt. Carolina und Calgary haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Calgary hat ja natürlich vor längerer Zeit schon, also Mitte Februar, Tyler Toffoli geholt. Das war dann der große Deal. Und jetzt nochmal so, ja, Kalle Jankrock auch schon jetzt nicht direkt zur Deadline und dann noch Ryan Carpenter jetzt geholt. Die sind ja gut unterwegs und die Hurricanes, Domi und Inamoto. Und das war es eigentlich. Also die haben fast gar nichts gemacht. Es gibt dann schon auch welche, die sagen, okay, wir haben jetzt anscheinend den Kader mit, in den vertrauen wir. Also ich glaube jetzt, die Maple Leafs sagen jetzt nicht, wir haben jetzt da überhaupt keine Löcher in dem Kader, sondern es ging halt einfach nicht. Und dann gibt es ja auch noch die andere Perspektive, dass er sagt, das ist genau der Kader, der funktioniert jetzt auch. Die Spieler verstehen sich, wir haben für alle Rollen was. Wir machen jetzt halt weiter. Also ich glaube, diese Strategie gibt schon auch. Nicht nur, ist halt jetzt nichts zustande gekommen, passt schon, geht so auch. Also bewusste Strategie, bewusst nichts machen.
Oder wenig. Ja. Und wo du gerade Toffoli ansprichst, ganz interessant, ich finde Montreal, wenn wir nochmal über die Sieger reden, dieser Deadline, ich finde Montreal nicht ganz so schlecht, ne? Ich meine, die haben Toffoli abgegeben und Sherrod jeweils für First Rounder, dann haben sie auch 2 Second Rounder bekommen. Dann Justin Barron, der immerhin 2020 in der ersten Runde gezogen wurde. Und man darf nicht vergessen, die haben jetzt in den nächsten beiden Drafts 7 Picks in den ersten beiden Runden. Also ich glaube, ich meine, klar, ein Team runterwirtschaften ist auch immer einfacher als ein Team wieder aufbauen.
Ja.
Aber trotzdem finde ich, es hat Montreal jetzt nicht so einen ganz schlechten Job gemacht. Und zum Glück haben sie anscheinend wirklich verstanden, dass dieser Einzug ins Stanley Cup-Finale vergangene Saison jetzt nicht unbedingt was Nachhaltiges war, sondern so aussah, als, ja, wir waren dann 18. und haben so eine Ingolstadt 2014-Geschichte gemacht.
Montreal Canadiens, ja, halt das Ingolstadt von 2014.
Wie sehr diese Drafts halt 22 und 23, wie sehr die halt gehypt sind, ne? Und ja, wie da manche dann halt aufrüsten und schauen, dass sie da möglichst viele Picks haben, um möglichst viele von diesen Edelprospects dann zu bekommen, wobei ja dann vielleicht auch dieser fürchterliche Krieg, der übrigens immer noch ist, wie der dann auch die Drafts verändern wird, weil ja da auch viele russische Talente vielleicht nicht mehr ganz so hoch gehandelt werden, aber das ist vielleicht noch ein bisschen früh, um darüber zu reden. Darf ich noch über einen Verlierer reden?
Gerne.
Tim Stützle.
Oh, das ist ein Hot Take.
Da hat mit dieser Deadline natürlich überhaupt nichts zu tun gehabt, aber spätestens jetzt, also ich meine, der sollte das natürlich eher wissen als wir, die wir zu Hause auf dem Sofa sitzen, aber was da so in Ottawa läuft und wie man sich die Zukunft so vorstellt und wenn man sich die Zukunft vorstellt, dass für Travis Hamonic auch noch ein, was war das, ein Third-Rounder, dass man den da hinlegt, für einen Spieler, wo dann, was wirklich absolut ungewöhnlich ist für diese sehr verschwiegene Eishockey-Szene, wo sich dann mehrere melden und sagen, okay, was für ein Idiot. Und jeder kann nur froh sein, wenn der nicht mehr in der Mannschaft ist. Und den holen die sich, geben dafür auch noch was ab. Und wenn das dann der Plan für die Zukunft ist, dann tut mir leid, der Timmy.
Ja, und Sanford haben sie auch zu billig abgegeben, finde ich. Also ich hab mir nur noch einen Satz aufgeschrieben, haben irgendwie kaum was gemacht und wenn was gemacht, dann war es nicht gut. Also ich finde auch Ottawa, ja, die sind auch gerade in dieser Zwischenphase, so der ganz große Umbruch ist vorbei, jetzt muss es langsam bergauf gehen. Aber ich finde, wenn man bergauf gehen soll, dann kann man da ja auch mal einen Schritt zulegen. Ne? Also klar kann man jetzt sagen, egal, die Saison abgehakt, wir machen das alles im Sommer. Aber die hätten ja durchaus die Möglichkeit gehabt, so ein bisschen die Not anderer Clubs auszunutzen. Und das haben sie gar nicht getan.
Haben sie gar nicht getan und haben dafür auch noch was hergegeben für einen Spieler, der sehr, sehr suspekt ist. Also es ist wirklich seltsam, aber naja.
Ich habe aber auch noch einen Verlierer. Phil Kessel.
Ja, wollte ich auch noch schon ansprechen, ja.
Weil ich hätte ihm irgendwie noch mal gegönnt, noch mal zu einem Top-Team zu kommen. Er hat echt oft genug in Playoffs gezeigt, dass er da richtig stark ist. Ne? Ist ja offenes Geheimnis, dass er einmal sogar um den MVP in Playoffs betrogen wurde. Und ja, ich glaube, andererseits kann es in Arizona nächstes Jahr vielleicht sogar ganz witzig werden. Also in dieser kleinen Halle, wenn da irgendwie eine neue Energie entsteht auf diesem Unicampus und in der jungen Mannschaft und so. Ich glaube, das kann wirklich Spaß
machen. Du bist ja nur College-Spieler.
Genau. Ich glaube, das kann aber wirklich was Spaß machen. Da kann was entstehen, was, glaube ich, auch dann um Rückblick in so einer Karriere vielleicht auch schöne Jahre waren, abgesehen jetzt vom sportlichen Erfolg. Aber wir sind uns ja einig, dass es nicht dauerhaft witzig wird, in Arizona zu spielen nächstes Jahr. Und in dem Alter jetzt hätte ich mir gedacht, ach komm, gib dem doch nochmal irgendwie so ein Team, wo er dann nochmal eine Chance auf die Meisterschaft hat. Und ich verstehe auch nicht ganz, warum Arizona ihn nicht abgegeben hat. Ne? Also ich glaube, Chychrun bleibt ja auch, ne, wenn ich richtig verstanden habe. Und
ja, gut. Ja.
Gut, da kann man vielleicht noch eher sagen, dass man um den mit was aufbauen will. Aber bei Kessel hätte ich gedacht, ey, gib den noch ab, kriegst noch irgendwie einen ersten oder zweiten Pick oder noch zwei gute Prospects oder sowas.
Ja, also, und das
mit Blick auf die Zukunft habe ich irgendwie, ich fand es für beide Seiten irgendwie komisch, sowohl für Kessel als auch für Arizona.
Ja, und da in der Richtung auch, wenn man von der Perspektive eben drauf schaut, was hat man gewonnen, indem man Spieler abgegeben hat, was du bei Montreal schon gemacht hast, würde ich jetzt auch die Anaheim Ducks nochmal nennen. Für Raquel, Manson und Deloria jeweils Draftpicks bekommen und halt, natürlich, das dauert noch ein bisschen, aber die wissen auch, es dauert noch ein bisschen und dann holen sie sich die Draftpicks. Die haben immer noch Gibson im Tor, die haben immer noch Jamie Drysdale in der Verteidigung, Seagrass und Terry im Sturm, also wirklich ganz, ganz junge Spieler. Und dann sagst du, okay, dann ist halt schon in Richtung in 5 Jahren gedacht. Und auf der anderen Seite, Raquel zu den Penguins, das kann auch wieder funktionieren. Da habe ich bei The Athletic gelesen, The Penguins Course Last Dance. Das kann ja tatsächlich so sein. Und dann den Raquel noch mit dazu, um vielleicht dann doch nochmal da ja irgendwas zu entwickeln mit Crosby oder mit Malkin, dass das hinhaut. Und da hat man ja auch...
War das der Text von 2017, 2019 oder der aktuelle über die Penguins?
Nee, der meint ja von den Capitals, hättest du verlesen.
Ja, also... Es gibt also
ist das schön, dass Markus Johansson zurückkommt? Ist das schön? Fürs Herz?
Ja, das ist
mir egal.
Nimm ihn nicht, ich finde es schön.
Johan Larsson haben die auch cool, ne?
Ja.
Der ist, glaube ich, extrem unterbewertet. Das ist mein Riley Nash Trade.
Ja, wo ist der Unsung?
Du musst es ja wirklich live miterleben.
Der Unsung Hero Trade. Welcher ist das?
Du hast meinen gerade schon genannt. Okay. Ricard Raquel ist meiner, weil okay. Der ist für mich war immer so ein solider 15 bis 35 Tore Mann. Und wir würden niemand wird sich hier wundern, wenn der irgendwie neben Crosby spielt und nächstes Jahr 60 Punkte macht oder so. Ne? Also ich fand den immer gut und über den reden man jetzt irgendwie nicht so, weil halt größere Namen da waren. Aber ich glaube gerade, das ist dieser klassische Penguins-Move, irgendwie so einen talentierten Mann, der so vielleicht ein bisschen am absteigenden Ast ist, so zu holen und der dann irgendwie durch Crosby oder Mikey nochmal so Energie bekommt.
Ja, und du weißt ja nicht, ob der auf dem absteigenden Ast ist, weil einfach sein Fütterer auf dem absteigenden Ast war bei den Anaheim Ducks, ja, und du jetzt vielleicht nochmal einen besseren Center bekommst für ihn. Also vergleichst jetzt irgendwie Crosby zu Getzlaff oder Malkin zu Getzlaff und dann sagst du, ja, das ist halt auch der Grund, das bedingt sich ja gegenseitig und ja, das kann schon, ich weiß nicht, ob es ein Stil wird, aber dieser Trade, das ist jetzt nicht der allergrößte Name, aber den Trade finde ich schon auch interessant.
Naja, massiv überbewertet, aber naja.
Ja, schauen wir mal. Ich habe mal mit dem geredet bei der WM und ich fand ihn sehr nett und das
seitdem, ist nicht und nochmal ganz zum Anfang zurück, Giroux, glaube ich, auch ist einer der. Also da ist natürlich schon viel offensives Potenzial da bei den Panthers, aber ich glaube, das ist einfach auch einer, der sich da einfügen kann und seine Rolle finden kann für sein großes Ziel Stanley Cup und dann einfach die Rolle auch spielt. Dazu ist er auch zu spielintelligent, das nicht zu machen. Und was mir so ein bisschen jetzt in den letzten Tagen, also mit der Diskussion war, wohin geht Giroux, dann wieder eingefallen ist, es gab jahrelang die Diskussion, ist der beste Eishockeyspieler der Welt Crosby oder Giroux?
Also, da bin ich aber nie mitgegangen, die Diskussion.
Ja gut, aber da war Giroux zu Crosby und Ovechkin ist Giroux auch noch mit dazugekommen in der Zeit. Und das war eine längere Zeit. Also das war einfach jahrelang ein richtig, richtig guter Eishockeyspieler. Das ist nicht mehr der Jüngste. Aber ich glaube, das ist schon einer, der da seine Rolle finden kann. Ist auch wieder die Vermutung, vielleicht haut es auch gar nicht hin. Aber als Center...
Ich gebe dir recht, weil das ja vor allem auch einer ist, der auf verschiedenen Positionen dann spielen kann, der sehr gut zu Barkov passen kann. Also da halte ich schon auch für sehr gut, dass sie da so viel investiert haben. Mein Stil ist Andrew Kopp, weil das halt auch so einer ist, der rauf und runter im Line-Up spielen kann, den du als Center in der dritten Reihe einsetzen kannst, der aber auch rechts außen spielen kann in der Reihe weiter vorne, eventuell dann auch mit Panarin oder den großen Namen, die Rangers dann haben und sehr, sehr clevere Verpflichtungen, die Rangers ohnehin für mich ein Geheimfavorit ist albern, wenn du halt den besten Torhüter im Moment im Tor hinten drin hast, aber ist so eine Mannschaft, die, glaube ich, auch so immer, für die es immer noch zu früh ist vielleicht, die aber so langsam schon so aufgestellt ist, so breit aufgestellt ist, dass sie richtig was reißen können in den Playoffs.
Dafür, und
Andrew Kopp dazu beigetragen jetzt noch. Ja.
Dafür, dass es eine Mannschaft ist, die oft nur ein Tor schießen muss, um zu gewinnen, ist das ein sehr hotter Take von dir, dass das gut ist. Ja.
Was halten wir denn von Max Domi? Den habe ich ja auch noch irgendwie stehen, weil komischer Spieler irgendwie, aber auch einer, der was mitbringt, was gerade in Playoffs gefragt ist. Also zugegebenermaßen, der hat in Playoffs noch nie was gerissen, aber das sagt auch vielleicht eher an seinen Teams. Also ich glaube, so für die hinteren Reihen kannst du ihn nochmal mitnehmen, oder?
Ja, schon sehr, sehr absteigender Ast die letzten Jahre auch, oder? Also vor 3-4 Jahren habe ich gesagt, das ist so einer, der kann die Scoring-Rolle, ich habe gerade mal geschaut, 18, 19, 27, 28 Tore geschossen. Ja, kann die Scoring-Rolle einnehmen, aber vielleicht auch so dritte Reihe und dann vielleicht in den Playoffs, wenn die ersten beiden Reihen rausgenommen werden. Aber momentan, fehlt mir da so ein bisschen der Glaube daran tatsächlich. Nach der bisherigen
Saison. Also für Max Domi habe ich immer einen Sweet Spot, wenn ihr wisst, was ich meine.
Wissen wir.
Ja. Okay.
Und Nick Leddy habe ich auch noch stehen. Finde ich auch interessant.
Nick Leddy.
Ja, St. Louis. Ja, also der macht die auch nicht schlechter, sagen wir mal so.
Nee, aber St. Louis hat sehr wenig gemacht, ne?
Ja, also genau. Dafür, dass die so gut dastehen eigentlich. Ja. Also dafür, dass es eine Chance gibt für St. Louis auf jeden Fall. Momentan Erster im Wildcard-Ranking. Ja.
Was halten wir denn von Vegas? Das ist ja wie ganz kurios, oder? Ich meine, klar, die hat natürlich vorher schon Eichel geholt, aber es läuft irgendwie nicht und da haben sie jetzt auch nichts für gemacht und dann die ganze Dandunov-Nummer scheint ja irgendwie auch nicht zu klappen oder vielleicht klappt es noch, weiß ich nicht, aber keine Ahnung, Vegas ist irgendwie ganz komisch. Wenn man überlegt, wie wir vor ein paar Wochen oder Monaten über die gesprochen haben, dass die ja der ganz klare Favorit waren in dieser Gruppe, weil die Gruppe auch schlecht ist und jetzt sind sie in dieser schlechten Gruppe aktuell nicht auf dem Playoff-Platz und 1000 Leute verletzt und ja, ganz, 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 ganz komisch, die Entwicklung, die dieser Club in den letzten Monaten genommen hat. Irgendwie.
Ja, haben wir uns schon mal so leicht darüber ausgetauscht. Ich finde es überhaupt nicht erstaunlich. Ist halt einfach wirklich, Verletzungen erklären da eigentlich alles. Und zu dem Zeitpunkt, als sie die erste Verletzungswelle hatten, hatten sie halt einen sehr, sehr starken Torhüter. Der ist jetzt auch verletzt und kann sie dann nicht mehr retten. Mal sehen, ob Logan Thompson jetzt da die Lösung dann sein kann. Also den Trend sehe ich, also diese Dynamik, glaube ich, die kann man nur noch ganz schwer aufhalten. Ich sehe Vegas im Moment tatsächlich nicht in den Playoffs. Also
nee, ich auch nicht.
Ich glaube nicht, dass die da nochmal zurückkommen, weil die Spieler einfach auch nochmal zurückkommen. Und wenn du dir jetzt, also die treten manchmal mit einem Kader an, wo du dann sagst, ja, okay, also gegen Bremerhaven, dann wird es schon schwer an einem Dienstagabend.
Vor allem, ich habe da vor kurzem gelesen, dass das so in der NHL-Geschichte so mit oder vielleicht sogar ganz vorne ist, was Spiele und Spieler verloren, umgerechnet auf Salary Cap und auf den Verdienst und so weiter. Da ist dann Vegas jetzt in dieser Saison ganz weit vorne, weil es dann einfach auch Top-Spieler sind, die lange ausfallen. Genau,
und noch ein kurzer Erklärungsversuch dazu. Wenn einer Mannschaft sowas passiert, also Pittsburgh zum Beispiel hatte sowas, solche Phasen ja dann auch irgendwie. Und wenn die eng sind, dann können die da was draus machen, können die Zeit überstehen und sind dann stärker, als sie dann davor waren. Gibt's viele Beispiele dafür. Ich glaube, dass es in Vegas extrem schwierig ist, wenn du nämlich einfach ein Management hast, die halt einfach sagen, uns ist das scheißegal, wir tauschen Spieler aus, wie wir es brauchen, wir wollen einfach besser werden, wir wollen den Stanley Cup holen. Und ich glaube, wenn du dann darüber die Identität so langsam ein bisschen verlierst, dann wirst du solche Dynamiken einfach auch nicht aufhalten können, wie jetzt gerade im Moment.
Guter Hinweis von dir. Überlegt euch mal, dass die 2018 erst, also 17 gegründet wurden, 18 im Finale waren und vergleicht mal den Kader von damals mit dem jetzigen Kader. Da ist so viel ausgetauscht worden, das ist 4 Jahre her. Das ist schon krass.
Das war unser Blick auf die Trade-Line in der NHL und jetzt ruft das der Eisenmann nochmal an. Ja, war klar, dass du nicht ruhig gibst. Ruf dann nochmal an. Ja, soll mir hingehen oder soll ich warten? Soll ich später mit dir sprechen? Ich gehe nochmal hin.
Stevie? Komm live gehen wir hin.
Stevie, ja. I'm just talking to Schwickerrad and Böhm. Ja. You got him.
You got him.
Eckmeier-Peppy for Schwickerrad and Böhm. No, I told you, I just talked to the guys. They're too good. No. Ja, bye, Steve. Bye. Bernd Schwickerrad und Sebastian Böhm. Im Roundtable. Ja. Vielen Dank. Und
Christoph Fetzer mit nicht nur einem Kollegen neben sich laufen, würde ich sagen.
Genau. Und wenn es nächste Woche Kloppmann hier sitzt, dann wisst ihr, was er gemacht hat.
Ja.
Vielen Dank euch.
Und, ja, danke dir.
Danke auch. Sorry, dass es so spät war.
Ja, viel Spaß im Gartenstuhl jetzt. Ne?
Ja, danke.
Wir müssen aufbauen auch noch jetzt, oder was?
Na klar.
Ach, bist du jetzt eigentlich zu Landlust gewechselt? Ich
muss das Auto jetzt erstmal von irgendeiner biologisch toxischen Hochbeet-Erde befreien. Das wird jetzt erstmal meine Aufgabe für die nächsten 7-8 Stunden.
Klappstühle stemmen jetzt erstmal statt CrossFit Open. Bernd Schwickerrad, Sebastian Böhm, ich bin Christoph Hetzer. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschö.
Ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.